SRF 1.
Hier sind die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Schön, haben Sie eingeschaltet. Corona-Test in der Apotheke. Der Kanton Zürich startet heute mit einem Pilotprojekt. Details gleich. China im Vorwärtsgang. Nach der Corona-Pandemie scheint nun auch der Wirtschaftseinbruch überwunden. Die Gründe. Grüne Welle auch im Kanton Jura. Dies zeigen die Resultate der Parlamentswahl. Und wohin steuert die SP mit dem neuen Co-Präsidium? Wir haben Matthias Meyer und Cedric Wermuth zu Gast, live im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Schönen Mittag. Schlange stehen für Corona-Tests. Auch in der Schweiz kommt es zum Teil zu längeren Wartezeiten. Da sollen Apotheken nun Abhilfe schaffen. Den Anfang machen heute 4 Apotheken im Kanton Zürich, in denen man sich testen lassen kann. Weitere sollen folgen. Ivan Santoro.
Weil sich wegen des bevorstehenden Winters ziemlich sicher noch mehr Menschen wegen Grippe oder Erkältungssymptomen testen lassen wollen, sollen auch die Apotheken in die Corona-Tests mit einbezogen werden. So sagte die Zürcher Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli heute Morgen im Parlament.
Wir starten heute einen Pilotbetrieb in 4 Apotheken im Kanton Zürich, wo sich asymptomatische oder leicht symptomatische Personen testen lassen können.
Nebst dem Kanton Zürich kann man sich bisher auch im Kanton Schaffhausen in Apotheken auf Corona testen lassen. Und beim Schweizerischen Apothekerverband PharmaSuisse hofft man, dass bald weitere Kantone folgen werden, die es den Apotheken erlauben, Corona-Tests durchzuführen. Bei Personen, welche die Testkriterien des Bundes erfüllen, also mindestens leichte Symptome haben, übernimmt der Bund einen Großteil der Kosten. Aber wer sich in der Apotheke testen lässt, der muss, im Gegensatz zum Test beim Hausarzt oder im Spital, 50 Franken selbst berappen, was PharmaSuisse als Ungleichbehandlung bezeichnet. Apothekerinnen und Apotheker, die den Corona-Abstrich vornehmen, sind speziell dafür ausgebildet worden und schützen sich entsprechend, wie PharmaSuisse-Sprecher Tom Glanzmann sagt.
Beispielsweise die Trennung, eben dort, wo man ansteht für die Durchführung dieser Tests von den übrigen Kundinnen und Kunden in einer Apotheke. Es gelten die üblichen Abstandsregeln, beim Testing selbstverständlich die Schutzmaßnahmen mit Maske.
Laut PharmaSuisse sollen die Apotheken dereinst auch die sogenannten Corona-Schnelltests durchführen können. Die Apotheken seien dafür geradezu prädestiniert und man sei bereit. Dies habe man der Politik bereits signalisiert.
Und damit zu den Corona-Neuansteckungen in der Schweiz, die das Bundesamt für Gesundheit bekannt gibt. Bitte, Basil Koller.
Es handelt sich um die Zahlen fürs Wochenende, also von Freitag bis Sonntag. In dieser Zeit wurden dem BAG 8.737 neue Fälle gemeldet. Von 100 Corona-Tests waren im Schnitt 15 positiv. Damit ist der kritische Schwellenwert von 5% überschritten. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO steigt nun das Risiko, dass die gemeldeten Fallzahlen kein verlässliches Bild mehr abgeben, weil die Dunkelziffer hoch ist. Das BAG meldet zudem 14 neue Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19. Feiern mit höchstens 6 Personen drinnen und mit 12 Personen draußen. Österreich verschärft die Massnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus. Das hat der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz am Morgen bekannt gegeben. Er will damit, laut eigenen Worten, einen zweiten Lockdown verhindern. Von den neuen Auflagen betroffen sind auch Yoga-Studios, Hochzeiten, Tanzkurse und Vereinstreffen. Großveranstaltungen sind in Österreich hingegen noch möglich, dabei muss aber stets eine Maske getragen werden. Wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einreisebeschränkungen wandern deutlich weniger Menschen in Industrieländer ein. Im ersten Halbjahr seien nur noch halb so viele Visa- und Aufenthaltsgenehmigungen in die Mitgliedsländer ausgestellt worden wie in der Vorjahresperiode. Das teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, OECD, mit. Im zweiten Quartal seien es sogar rund 70% weniger Einwanderungen gewesen. In der Schweiz waren es rund 30% weniger. Insgesamt sei das ein historischer Rückgang, so die OECD. Sie rechnet damit, dass die Menschen noch längere Zeit weniger mobil sein werden. Am 29. November stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung über die Kriegsgeschäfte-Initiative ab. Wird sie angenommen, dürfen die Nationalbank, Stiftungen oder die Pensionskassen kein Geld mehr in Firmen investieren, die Kriegsmaterial produzieren. Diese Initiative bedrohe die politische Unabhängigkeit der Nationalbank und sie kriminalisiere zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen. Das sagten heute Politikerinnen und Politiker von SVP, FDP und CVP und GLP vor den Medien, die sich zu einem Nein-Komitee zusammengeschlossen haben. Die Initiative bringe außerdem hohe Verwaltungskosten. Nach der Ermordung eines Lehrers in einem Vorort von Paris laufen in Frankreich zahlreiche Polizeieinsätze. Wie Innenminister Gérald Darmanin sagte, handelt es sich um Aktionen gegen Dutzende Personen aus dem radikalisierten islamistischen Milieu. Bereits am Wochenende hatte Präsident Emmanuel Macron angekündigt, vermehrt gegen Radikalisierung und Hass im Internet vorzugehen. Die Polizeieinsätze sollen in den kommenden Tagen fortgesetzt werden. Der Generalsekretär der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, Saib Erekat, ist an Corona erkrankt und wird beatmet. Erekat, der auch Chefunterhändler in den Friedensgesprächen mit Israel war, liegt in der Intensivstation eines Spitals in Jerusalem. Seine Behandlung sei eine immense Herausforderung, weil sein Immunsystem nach einer Lungentransplantation unterdrückt sei, teilte eine Spitalsprecherin mit. Erekat gilt als einer der profiliertesten Politiker in der Palästinenserführung. Er war seit Mitte der 90er Jahre Chefunterhändler bei den Verhandlungen mit Israel. Seit 2014 liegen diese jedoch brach. Das Wetter: Heute ist es im Norden meist sonnig, zeitweise ziehen hohe Wolken vorbei. Im Süden ist es nur zeitweise sonnig. Die Temperatur liegt zwischen 11 und 14 Grad. Morgen ist es trotz Nebelfeldern und hohen Wolken oft sonnig. Im Süden bleiben die Wolken zahlreicher. Mit zunehmend stürmischem Föhn erreicht die Temperatur bis 20 Grad.
China, ausgerechnet jenes Land, in welchem die Corona-Pandemie ihren Ursprung hatte, steht derzeit offenbar besser da als der Rest der Welt. Die Wirtschaft wächst, scheint sich vom Einbruch im Frühling erholt zu haben. Und die Neuansteckungen mit dem Coronavirus bewegen sich seit Monaten auf tiefstem Niveau. Woran liegt das? Darüber habe ich mit unserem China-Korrespondenten Martin Aldrovandi gesprochen. Meine erste Frage: Chinas Wirtschaft hat im dritten Quartal erneut zulegen können, um 4,9% im Vergleich zur Vorjahresperiode. Damit hat China den Corona-bedingten Einbruch bereits wieder wettgemacht. Welche sind die Hauptgründe für diese Entwicklung?
Das liegt daran, dass die Viruskrise größtenteils vorbei ist. Die Menschen gehen schon lange wieder raus. Fabriken haben auch schon längst ihre Produktion wieder aufgenommen seit vielen Monaten. Auch der Außenhandel ist wieder stärker geworden. Es wird also wieder mehr Ex- und importiert. Es gibt umfassende Konjunkturhilfen vom Staat. Die Regierung setzt weiterhin stark auf ein investitionsgetriebenes Wachstum, also zum Beispiel Infrastrukturprojekte, Projekte, die von der öffentlichen Hand finanziert werden, um das Wirtschaftswachstum zu stützen.
Und in welchen Bereichen zeigt sich dieser Wirtschaftsaufschwung besonders?
Besonders zeigt sich das im Industriesektor, aber auch der Konsum hat wieder angezogen. Der Einzelhandel erholt sich langsam. Beim Tourismus geht es wieder aufwärts, also dem Inlandstourismus, weil ins Ausland kann eigentlich fast niemand mehr reisen. Man hat das gesehen in der Goldenen Woche Anfang Oktober. Da wurde ordentlich Geld ausgegeben, als die Chinesen und die Chinesinnen unterwegs waren, also am Reisen in China selbst. Es wird vermehrt konsumiert. Da gibt es diesen Begriff des Rachekonsums in China, also dass die Leute jetzt erst recht mehr kaufen, um quasi das wettzumachen, was sie während der Krise nicht kaufen konnten, nicht konsumieren konnten. Es ist nicht überall gleich, also die Restaurants haben ihre Verluste noch nicht wettgemacht. Es gab da auch ganz viele Konkurse, was natürlich nicht überrascht. Es wurden aber wieder mehr Autos gekauft, also die Autobranche hat wieder zugelegt. Die chinesische Regierung will das, dass sie will, dass die Menschen mehr Geld ausgeben. Das ist nicht ganz so einfach, vor allem für die Leute, die wenig Geld haben, also für die ärmeren Schichten. Wenn wir denken an die Wanderarbeiter zum Beispiel, für die ist es natürlich jetzt mit der Viruskrise noch schwieriger geworden und die können natürlich jetzt nicht mehr konsumieren.
Sie haben es gesagt, ein Grund für das Wachstum ist, dass die Pandemie überwunden ist. Tatsächlich stecken sich laut offiziellen Zahlen kaum mehr Menschen mit dem Coronavirus an in China. Wie ist denn die aktuelle Lage in diesem riesigen Land? Sie haben die Wanderarbeiter erwähnt. Wie ist das im Alltag? Was ist da von Corona noch zu spüren?
Ehrlich gesagt, da wo ich bin in Shanghai, nicht mehr so viel. Also man muss zum Teil noch diesen Gesundheitscode vorweisen, wenn man ein Gebäude betreten will. Das ist mir heute früh passiert bei einem Behördengang. Da wurde ich gefragt, mein Smartphone zu zeigen, aber zum Glück war der Code dann grün, also ich durfte dort reingehen. Aber meistens interessiert das die Leute nicht mehr. Man braucht vielerorts auch gar keine Masken mehr. Es gibt kaum bis gar kein Social Distancing. Also Bars und Restaurants sind in den meisten Städten wieder voll. Mir kommt es manchmal fast so vor, als hätte es Covid nicht gegeben.
Wir hingegen erinnern uns gut an die Bilder aus den Anfangszeiten der Pandemie, als China rigoros gegen das Virus vorgegangen ist, Millionen Städte abriegelte und die Menschen in ihre Wohnungen verbannte. Die Leute werden vom autoritären Regime überwacht und China hat ja auch schon mehrfach Massentests verordnet. Wie hoch ist denn der Preis, den die Bevölkerung für den offenbar erfolgreichen Kampf gegen Corona bezahlt?
Der Preis ist schon sehr hoch. Ein System in China, ein autoritäres System, kann sich das auch leisten, kann sehr hart vorgehen gegen das Virus, ohne Rücksicht auf die Befindlichkeiten von einzelnen Personen. Das haben wir gesehen, zum Beispiel in Qingdao, wo gerade kürzlich die ganze Stadt abgesperrt wurde und alle Menschen getestet wurden. Da musste man einfach mitmachen. Da muss man aber auch sagen, dass das die meisten Leute in China, die Mehrheit, begrüßt, dieses harte Vorgehen, weil man eben nicht will, dass es zu einer weiteren Welle kommt. In der Vergangenheit, zu Beginn der Viruskrise, gab es natürlich auch ganz viel schlimme Situationen von Menschen, haben wir gehört, die in den Spitälern nicht behandelt werden konnten oder wegen den Absperrungen nicht zu Angehörigen durchkamen und die nicht versorgen konnten, Menschen auch starben. Und da hat man wenig bis gar keine Rücksicht genommen. Das kann man wirklich gar nicht vergleichen mit demokratischen Staaten oder Gesellschaften in Europa. In China wird auf Einzelschicksale wenig bis keine Rücksicht genommen,
sagt Martin Aldrovandi, unser Korrespondent in Shanghai. Und so geht es bei uns im Rendezvous weiter. Soll die Quarantäne nach der Einreise aus einem Risikoland abgeschafft werden? Nein, findet das Zürcher Kantonsparlament, zeigt sich aber offen für eine Verkürzung. Dann, im Kanton Basel-Stadt wollen die Bürgerlichen in der Regierung endlich wieder das Sagen haben, blasen vor der Wahl, aber nicht etwa zum großen Angriff. Und kurz vor eins:
Ich werde mich anstrengen, um eine bestmögliche Beziehung zwischen die EU und der Schweiz, weil das scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein.
Sagt Petros Mavromichalis, der neue EU-Botschafter in der Schweiz. Wir stellen den Griechen vor und fragen nach seiner Rolle bei den Verhandlungen über das Rahmenabkommen. Wer aus einem Risikoland in die Schweiz einreist, muss für 10 Tage in Quarantäne, so schreibt es der Bund vor. In den vergangenen Wochen hat es vermehrt Stimmen aus der Wirtschaft und der Politik gegeben, die den Sinn dieser Massnahme angezweifelt haben. Der Bund prüft deshalb derzeit die Änderung der Quarantäneregelungen und will die Meinung der Kantone hören. Heute hat das Zürcher Kantonsparlament über das Thema debattiert. Christoph Brunner.
Wer bei der Einreise in die Schweiz einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorweisen könne, solle künftig nicht mehr in Quarantäne gehen müssen. Für diese Lösung, die auch der Kanton Bern bevorzugen würde, müsse sich der Kanton Zürich beim Bund einsetzen, forderte heute FDP-Kantonsrat Marc Burschwein in einem Vorstoss. Die Einreisequarantäne schade dem Flugverkehr und damit der Zürcher Wirtschaft massiv.
Wir reden dabei nicht einfach von ein paar Jobs am Flughafen. Entlang der ganzen Wertschöpfungskette stehen allein im Kanton Zürich zehntausende Jobs auf dem Spiel.
Die massiv steigenden Corona-Fallzahlen in der Schweiz sind gemäss Burschwein der Beweis, dass die Einreisequarantäne sinnlos ist.
So befinden sich allein im Kanton Zürich heute 463 Personen aus Portugal in Einreisequarantäne, obwohl Portugal eine tiefere Inzidenz als die Schweiz hat. Man muss kein Star-Epidemiologe sein, um die Unverhältnismäßigkeit und Nutzlosigkeit dieser Bestimmungen zu erkennen.
Auch Arzt Josef Wiedler von der CVP stellte den Sinn der Einreisequarantäne in Frage.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich in Zürich anstecke, ist mindestens so groß wie die in einem anderen Land.
Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli widersprach dieser Einschätzung. Die Einreisequarantäne sei sinnvoll, Außerdem könne sich der Kanton Zürich nicht auf die Tests der Einreisenden verlassen.
Sie können einem ausländischen Corona-Test nur bedingt vertrauen, denn Sie wissen nicht, unter welchen Bedingungen der Abstrich gemacht wurde. Und Sie wissen auch nicht, ob sich die Person nach dem Test doch noch angesteckt hat.
Die Gesundheitsdirektorin erhielt Rückendeckung von den meisten Fraktionen. In der jetzigen Situation mit den steigenden Fallzahlen wäre eine Abschaffung der Einreisequarantäne falsch, so der Tenor. Und wegen der Kritik aus der Wirtschaft sagte Thomas Fora von den Grünen:
Wir können doch nicht die Bekämpfung der Pandemie und die Gesundheit der Bevölkerung einfach hinter die Interessen des Flughafens stellen.
Am Ende stimmte nicht einmal ein Viertel der anwesenden Ratsmitglieder gegen die Einreisequarantäne. Allenfalls sollte man aber eine Verkürzung der Quarantäne prüfen. Und gemäß Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli hat die Zürcher Kantonsregierung genau dies auch dem Bund vorgeschlagen.
Wir unterstützen eine Verkürzung der Einreisequarantäne von 10 auf 7 Tagen, sofern es die epidemiologische Lage zulässt.
Der Bund sammelt derzeit die Vernehmlassungsantworten aus den Kantonen zur Einreisequarantäne. Das eidgenössische Innendepartement von Bundesrat Alain Berset teilte heute auf Anfrage mit, es werde zu gegebener Zeit über das weitere Vorgehen informieren.
Der Bericht von Christoph Brunner, 14 Minuten vor 1 ist es. Bei den Parlamentswahlen im Kanton Jura hat es eine Weile gedauert, bis die Stimmen ausgezählt waren. Gestern wurde gewählt, heute im Verlauf des Vormittags sind die Resultate bekannt geworden. Und diese zeigen, auch den Jurassierinnen und Jurassiern gefällt die Farbe grün. Zugeschaltet ist nun Westschweiz-Korrespondentin Barbara Kolpi. Wie grün ist denn nun die jurassische Kantonspolitik?
Für jurassische Verhältnisse sehr grün. Bisher spielten die Grünen nämlich nur eine sehr marginale Rolle im jurassischen Kantonsparlament. Die Grünen konnten aber von allen Parteien am meisten zulegen. Sie gewannen 3 Sitze und kommen neu auf 7 von 60 Sitzen. Dazu kommen 2 Sitzgewinne der Grünliberalen. Die GLP ist zum ersten Mal überhaupt angetreten und schafft also auf Anhieb den Einzug ins jurassische Parlament.
Im Kanton Aargau zum Beispiel haben die Grünen und Grünliberalen auch auf Kosten der SP zugelegt. Ist das im Jura auch so?
Nein, oder höchstens indirekt, dazu gleich mehr. Zuerst aber zu den beiden Parteien, die am meisten verloren haben, nämlich je 2 Sitze. Das sind die beiden christlichen Parteien, die CVP, die im Jura unter diesem Namen und nicht als die Mitte angetreten ist, und die christlich-soziale Partei. Je 1 Sitz verlieren FDP und SVP. Nun zur SP. Diese gewinnt zwar einen Sitz, ist aber indirekt trotzdem eben auch etwas Verliererin, denn sie hat es verpasst, noch mehr zuzulegen und die CVP als stärkste Partei im Parlament zu überholen. Das ist eher überraschend aufgrund der Vorzeichen. Letztes Jahr bei den eidgenössischen Wahlen war die SP nämlich neu die wählerstärkste Partei im Kanton Jura. Im Kantonsparlament bleibt die CVP nun aber knapp stärkste Kraft und das ganze Parlament bleibt folglich auch ganz knapp bürgerlich.
Dennoch, Sie haben es gesagt, die CVP muss bei diesen Parlamentswahlen federn lassen. Noch Hoffnung kann sie haben für die Kantonsregierung. Dort hat ja gestern im ersten Wahlgang niemand das absolute Mehr geschafft. Es kommt zu einem zweiten Durchgang. Die CVP ist noch gut im Rennen. Ihre Einschätzung, kann sie ihren zweiten Sitz zurückerobern?
Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit offenem Ausgang, würde ich sagen. Ein Zweikampf zwischen dem bisherigen Regierungsrat der christlich-sozialen Partei und eben einem neuen CVP-Mann. Dieser holt im ersten Wahlgang etwas mehr Stimmen, aber im Jura spielen auch immer regionale Aspekte eine Rolle. Der 5. Sitz in der Regierung wird also hart umkämpft sein. Klar vergeben dürften die anderen 4 Sitze sein. Sie werden an 4 bisherige gehen, an 2 SP-Frauen und je einen Vertreter der CVP und der FDP. Und dieser zweite Wahlgang ist dann am 8. November.
Noch eine andere Frage. Man musste bis zum späteren Vormittag auf die definitiven Resultate warten. Warum hat das so gedauert?
Weshalb genau es geklemmt hat, ist unklar. Sicher ist, Corona ist für einmal nicht daran schuld, respektive die sanitären Massnahmen beim Auszählen. Konkret gab es in 2 Gemeinden im Bezirk Delsberg Unstimmigkeiten und sämtliche Stimmen mussten heute Morgen deshalb noch einmal ausgezählt werden. Deshalb stand die neue Zusammensetzung des Parlaments eben erst kurz vor Mittag fest.
Besten Dank, Barbara Kolpi. Auch im Kanton Basel-Stadt stehen demnächst Wahlen an. Am 25. Oktober werden Regierung und Parlament neu besetzt. Die Regierung in Basel-Stadt ist seit 16 Jahren rot-grün dominiert. Nun nehmen die Bürgerlichen einen neuen Anlauf, dies zu ändern und setzen dabei auf eine ungewöhnliche Strategie. Patrick Künzle berichtet.
Wer die politischen Verhältnisse in einem Kanton auf den Kopf stellen möchte, der bläst normalerweise zum Angriff, verspricht auf Wahlplakaten den großen Wandel. Anders in Basel. Da wollen die Bürgerlichen zwar nach 16 Jahren die Mehrheit in der Regierung zurück, sie versprechen aber lediglich Stabilität und Kontinuität. Bei der bürgerlichen Kandidatin Stefanie Aymann, die neu in die Regierung möchte, klingt das so.
Genau jetzt, wo wir in einer schwierigen Situation sind, Corona-bedingt, braucht es nicht wirklich einen Riesenangriff, sondern es braucht, und das ist vielleicht etwas der leisere Wahlkampf, zu sagen, hey, es ist sehr viel passiert in diesem Jahr, das haben wir so noch nie erlebt und wir haben eine gute Politik gemacht, denke ich, weitgehend in dieser Situation, die niemand vorausgesehen hat. Und da auf diesem Pfad weiterzugehen, das ist die Message.
Stefanie Aymann kandidiert für die LDP, die derzeit stärkste bürgerliche Partei in Basel. Sie tritt an, gemeinsam mit den drei bisherigen Regierungsräten von LDP, FDP und CVP, aber ohne Bündnis mit der SVP. Es ist eine ungewöhnliche Strategie, dass bürgerliche Politikerinnen und Politiker dafür werben, dass unter ihrer Führung fast alles so bleiben soll, wie es bislang unter Rot-Grün war. Die Bürgerlichen argumentieren, ihnen gehe es darum zu verhindern, dass die Regierung weiter nach links rutsche. Zwei eher wirtschaftsfreundliche Sozialdemokraten treten nämlich aus der Basler Regierung zurück. Die SP will sie ersetzen durch zwei Kandidaten, die die Bürgerlichen deutlich weiter links verorten. Stefanie Aymann sagt über die Kandidaten der SP:
Die Wahrnehmung ist schon, und die habe ich jetzt in einigen Wahlkampfanlässen auch so ein bisschen mitbekommen, ist schon, man will diese wirklich ideologische Linie, diese rote Linie durchziehen.
Einer dieser SP-Kandidaten, die die Bürgerlichen als linke Ideologen bezeichnen, ist Beat Jans. Er will nach 10 Jahren im Nationalrat nun in die Basler Regierung wechseln. Er wehrt sich aber gegen den Vorwurf, Extrempositionen zu vertreten.
Ich sehe mich in der Mitte der Basler Bevölkerung. Wir wollen Akzente im Klimaschutz setzen. Wir wollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir wollen günstige Mieten in Basel erhalten. Und das sind alles Anliegen, die die Basler Bevölkerung durch Abstimmungsresultate klar zum Ausdruck gebracht hat. Und das wollen wir jetzt umsetzen. In diesem Sinn sind wir weder links noch rechts. Wir sind einfach in Basel.
Die Linke argumentiert, sie habe in den vergangenen 4 Jahren mehr als doppelt so viele kantonale Abstimmungen gewonnen als die Bürgerlichen. Daher sei es logisch, dass sie die Mehrheit in der Regierung behalte. Für Rot-Grün spricht, dass es dem Kanton Basel-Stadt wirtschaftlich verhältnismäßig gut geht. Trotz Corona-Krise budgetiert er fürs kommende Jahr einen Überschuss von mehr als 100 Millionen Franken. Es gibt daher auch keinen allzu großen Leidensdruck, der für einen politischen Machtwechsel spricht. SP-Kandidat Beat Jans kommentiert den bürgerlichen Angriff auf die rot-grüne Mehrheit süffisant.
Ich weiß nicht genau, was Sie wollen. Sie wollen neu eine Mehrheit. Sie greifen an, ohne uns zu erklären, was sich denn ändern soll in dieser Stadt. Und das macht aus meiner Sicht relativ wenig Sinn.
So kommt es bei den Wahlen in Basel zu einer kuriosen Situation. Zwei politische Lager stehen sich gegenüber, beide mit dem gleichen Argument. Sie und nur sie stünden für politische Kontinuität. Die Chancen, dass es zu einem Machtwechsel kommt, scheinen gering. Es gibt zwar keine Meinungsumfragen im Vorfeld der Wahlen, aber der Kanton Basel-Stadt ist zuletzt politisch nach links gerutscht. Bei den Nationalratswahlen letztes Jahr holten die linken Parteien gemeinsam mehr als 50% der Stimmen. Die Bürgerlichen dagegen kamen damals bloß auf knapp 30%.
Obwohl die Schweiz nicht EU-Mitglied ist, sieht man die blaue Flagge mit den gelben Sternen auch in Bern. Nur einen Steinwurf vom Bundeshaus entfernt weht die EU-Flagge über dem Bürofenster von Petros Mavromichalis. Der Grieche ist seit rund 6 Wochen neuer Botschafter der EU in der Schweiz. Von einem sanften Einstieg kann keine Rede sein, denn jetzt steht wieder das Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU ganz weit oben auf der Agenda in Bundesbern. Welche Rolle kann da der neue EU-Botschafter spielen? Inlandredaktorin Sabine Gorsche hat Petros Mavromichalis getroffen.
Er wolle der Schweiz ein offenes, nahbares Gesicht der EU zeigen, sagt der neue EU-Botschafter Petros Mavromichalis.
Ich werde mich anstrengen, um eine bestmögliche Beziehung zwischen die EU und der Schweiz, weil das scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein.
Sagt der vielsprachige neue Botschafter, ein gebürtiger Grieche, der auch mehrere Jahre in Deutschland gelebt hat. Zuletzt war er Abteilungsleiter Open Source Intelligence beim Nachrichtendienst der EU in Brüssel. Mit einem Lächeln spielt er darauf an.
Ich bin nicht hier, um zu spionieren, was die anderen machen.
Vielmehr wolle er die Schweiz in möglichst vielen Facetten verstehen und der EU erklären. Erklären muss sich aber in einem nächsten Schritt der Bundesrat und die Positionierung zum heftig umstrittenen Rahmenabkommen definieren. Im Vorfeld dazu wurde letzte Woche der bisherige Staatssekretär Roberto Balzaretti, der dieses Abkommen verhandelt hatte, gegen die bisherige Botschafterin in Paris, Livia Loy, ausgetauscht. Petros Mavromichalis sagt zu dieser Personalrochade:
Ich glaube, das ist nicht entscheidend.
Beide, Roberto Balzaretti und Livia Loy, seien exzellente Diplomaten und würden die Interessen der Schweiz gut vertreten. Da ist sie, die offizielle Linie der EU. So twitterte kürzlich auch der Sprecher von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, man nehme den Wechsel zur Kenntnis, zentral seien nun unverzügliche Schritte beim Rahmenabkommen. Doch kann dieser personelle Wechsel Bewegung in die verfahrene Situation bringen? Konkret bei den drei in der Schweiz sehr umstrittenen Punkten des Rahmenabkommens, dem Lohnschutz, der Unionsbürgerrichtlinie und den staatlichen Beihilfen. Petros Mavromichalis stellt klar:
Wir sind offen, wir können reden, klären, helfen. Wir wollen eine enge, eine gute Beziehung, aber neu verhandeln, nein, das geht nicht.
Aber präzisieren?
Präzisieren sind wir immer bereit zu präzisieren.
Was da punkto Präzisierungen nötig und möglich sei, sei abhängig von den Fragen, so Mavromichalis weiter. Das heißt, von der bald erwarteten Positionierung des Bundesrates. Welche Rolle er selbst als EU-Botschafter in dieser ganzen Diskussion spielt, wird von Schweizer AußenpolitikerInnen sehr unterschiedlich betrachtet, was auch mit der Positionierung der Parteien in der Europafrage zusammenhängt.
Ein Botschafter ist jemand, der die Parolen der Regierung weiterträgt,
sagt der St. Galler SVP-Nationalrat und Außenpolitiker Roland Rino Büchel. Der EU-Botschafter sei kein Politiker.
Das wird auch beim neuen Botschafter der Fall sein müssen.
Anders sieht dies Tiana Moser, grünliberale Nationalrätin und Präsidentin der Außenpolitischen Kommission, die zurzeit intensiv über der Europafrage brütet. Man sei jetzt in einer Schlüsselphase der Beziehungen zur EU, sagt sie.
Und er kann hier eine Übersetzungsleistung erbringen, eine Verständnisleistung erbringen, die essentiell sein kann.
Denn es geht noch um weitere Themen, welche für die Schweiz sehr wichtig sind, etwa das Stromabkommen oder die Forschungszusammenarbeit. Dass die EU dies ebenfalls vom Rahmenabkommen abhängig macht, wird hierzulande oft als Druckversuch interpretiert. EU-Botschafter Petros Mavromichalis sagt dazu:
Das Rahmenabkommen ist eine Bedingung dafür und das wissen alle. Es ist nicht eine Frage, Druck auszudrücken oder zu drohen. Wir brauchen es einfach. Das ist einfach eine praktische Bedingung.
Das Feld ist also abgesteckt. Wie es weitergeht, zeigt sich, wenn der Bundesrat seine Position zum Rahmenabkommen bekannt gibt.
Sabine Gorsche hier im Rendezvous. In einer Minute ist es eins. Ja, und gleich auf SRF 1 und 4. Sie kennen sich aus gemeinsamen Juso-Zeiten. Nun wollen Matthäa Maier und Cedric Wermuth der Mutterpartei ihren Stempel aufdrücken. Was haben Sie vor und wie gedenken Sie, die Sozialdemokraten wieder auf die Spur zu bringen? Wir empfangen die neue SP-Doppelspitze zum Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags mit Basil Koller.
Dem Bundesamt für Gesundheit sind übers Wochenende 8.737 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Von 100 Tests waren im Schnitt 15 positiv. Diese Quote liegt über dem Schwellenwert von 5%, den die WHO als kritisch bezeichnet. Im Kanton Zürich führen neu 4 Apotheken Corona-Tests durch. Es handelt sich um einen Pilotversuch, teilte die Zürcher Gesundheitsdirektion mit. In den Apotheken sollten sich vor allem Personen mit leichten Symptomen testen, heißt es. Nach der Ermordung eines Lehrers in einem Vorort von Paris finden heute und in den nächsten Tagen in Frankreich zahlreiche Polizeieinsätze statt. Laut dem Innenministerium handelt es sich um Aktionen gegen Dutzende Personen aus dem radikalisierten islamistischen Milieu.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.